möchte jetzt zuerst die Gelegenheit ergreifen, Jakob von Uexküll vorzustellen. Jakob ist Journalist, Schriftsteller, Dozent und Philatelist. Und als Europaparlamentarier hat er auch im Ausschuss für allgemeine politische Angelegenheiten gesessen und hat auch im Ausschuss für Wissenschaft und Technik gearbeitet. Wie einige von Ihnen wissen, hat er 1980 den Alternativen Nobelpreis ins Leben gerufen, den Right Livelihood Award. Und dieser Preis wird ja eben auch oft als alternativer Nobelpreis bezeichnet. Im Moment arbeitet Jakob am Weltzukunftsrat mit und arbeitet dort vor allen Dingen auch mit Jugendvertretern. Und er wird jetzt über seine Gedanken sprechen, über seine Ideen, seine Träume, indem er über Vielfalt nachdenkt und die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Guten Morgen. Zuerst mal möchte ich sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich hier bin. Als ich noch im Europäischen Parlament saß, war Benny einer meiner Kollegen. Es ist schön, dass wir immer noch im selben Boot sitzen und herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Tagung, die du hier veranstaltest. Der Weltzukunftsrat wurde vor einem Jahr gegründet. Wir haben in der nächsten Woche unsere Plenarsitzung und ich bin auch froh, dass einige unserer Mitglieder heute hier vertreten sind. Auch Frau Shiva, die auch im Präsidium des Weltzukunftsrates sitzt. Viele der Mitglieder, die hier heute sind, sind auch Gewinner des Alternativen Nobelpreises und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass wir ja oft denken, gut, wir sind nur eine kleine Minderheit, die kämpft, aber die große Mehrheit der Menschheit kümmert sich nicht um diese Themen. Ich glaube gar nicht mehr, dass das stimmt, auf Grundlage meiner Erfahrung. Einer der frühen Träger, Mike Cooley, hat gesagt, dass die normalen Menschen das eigentlich nicht so verstehen. Und er hat gesagt, ich habe eigentlich noch nie normale, ordinäre, gewöhnliche Menschen getroffen. Alle Menschen sind doch letztendlich außergewöhnlich. Vor ein, zwei Jahren haben Media-Studenten mal eine Umfrage gemacht. Sie sind in die Straßen rausgegangen nach Berlin und sie haben die Leute gefragt, was sie über den Alternativen Nobelpreis wussten. Und 50% der Befragten konnten das richtig einordnen. Also es sind schon sehr viel mehr, als man so gemeinhin glaubt. Und man sagt, ja, all die Leute hier, wir haben alle Zugang zu Informationen, aber in China ist den Leuten das ganz egal. Die wollen einfach immer wohlhabender werden. Die BBC hat dann aber eine Umfrage im September durchgeführt zum Klimawandel. 80% der Befragten in China haben gesagt, dass sie sich Sorgen machen über den Klimawandel durch die Menschen verursacht und 70% sagten, wir müssen dringend etwas tun, um das Ganze aufzuhalten. Und eine junge Mitarbeiterin in Shanghai konnte das nicht glauben und dann ist sie wieder in das kleine Dorf gegangen, in dem ihre Mutter lebt und sie hat dann mit ihrer Mutter gesprochen und worum ging es? Klimawandel. Und sie hat gesagt, hast du das im Radio gehört? Und dann sagte die Mutter, ja, stimmt, aber das sehe ich doch überall in meinem täglichen Leben. Sowieso. Also wir sind Teil einer großen Bewegung, glaube ich, die noch wächst und die sehr viel Verantwortung für uns bedeutet. Und das Schlechte daran, und jetzt komme ich auch zum vorgefertigten Text, die schlechten Neuigkeiten kennen wir alle. Lokal angepasste Tierarten werden ausgemerzt, eine pro Monat. Der Kampf, die Suche nach Gleichförmigkeit, das ist eigentlich die destruktive Kraft der modernen Landwirtschaft. Das war eine Schlagzeile in der New York Times. Und da stand auch, wir sind genauso reich wie die Vielfalt, die uns umgibt. Die deutschen Kühe fressen biologische Artenvielfalt auf. Das war ein Artikel in Das Parlament, der Wochenzeitschrift des deutschen Parlamentes, in dem es darum ging, wie viel Schaden verursacht wird, dass die Landwirtschaftssysteme im globalen Süden verändert werden. Ein deutsches Unternehmen liefert die genetischen Vorräte für 68% aller weißen Legehennen. Und ein niederländisches Unternehmen liefert das Genmaterial für alle Legehennen von braunen Eiern. Die Natur wird zum Massengut. Es gibt allerdings auch hoffnungsvolle Anzeichen, denn die globale Wirtschaftsordnung verliert an Glaubwürdigkeit. Die Finanzmedien erinnern mich immer mehr an die sowjetische Presse in den letzten Jahren des Kommunismus. Die wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Die Financial Times hat gerade kürzlich geschrieben, und ich zitiere, dass auch die jüngste Vergangenheit heute ein fremdes Land ist. Im letzten Monat stand dort, weshalb unsere Wirtschaft eine Legitimationskrise durchläuft. Und da stand auch, dass der implizite Vertrag zwischen Wirtschaft und Politik jetzt zerstört wird. Andere Artikel in der Financial Times haben gerade gesagt, dass es eine Realität der Wachstumsgrenzen gibt und haben das Hauptargument der Unterstützer der Globalisierung widerlegt, nämlich, dass das ein natürlicher Prozess sein soll. Globalisierung wurde erst durch politische Veränderungen möglich. Aber was die Politiker gemacht haben, können sie auch genauso gut wieder wegnehmen. USA Today ist ja eigentlich die Hauptzeitschrift, eine große Zeitschrift in den USA, die oft als MacPaper bezeichnet wird. Im letzten Monat gab es einen Cartoon auf der Hauptseite, an dem zwei dicke Löwen gezeigt wurden, die sich von einem Feld entfernten, wo noch Gerippe lagen der Tiere, die sie gerade verschlungen hatten. Und ein Löwe sagt zum anderen, nur damit das ganz klar ist, ich glaube immer noch an liberalisierte Märkte. Wenn die eingeführten Glaubenssysteme so lächerlich gemacht werden, dann bedeutet das auch eine Chance für uns. Mein Hauptanliegen ist, dass wir nicht wirklich bereit sind und wie die Zivilgesellschaft in Osteuropa nach dem Fall der Mauer, dass wir durch Sonderinteressen letztendlich übertrumpft werden. Die Organisationen der Zivilgesellschaft sind oft zu fragmentiert und jetzt wieder ein Zitat, Fusionen zwischen Nichtregierungsorganisationen sind so selten, denn sie sind zu fixiert auf Probleme, sie hängen von staatlichen Zuwendungen ab und müssen ihren gemeinnützigen Status unbedingt erhalten. Ganz anders als ihre Feinde planen sie nicht strategisch und langfristig, sie haben keine Finanzierung von Karriere und Institutionen. Sie sind oft auch antipolitisch, aber erwarten, dass die Politiker sie ernst nehmen. Der Weltzukunftsrat, und ich habe hier ja auch noch ein paar Informationen mitgebracht über unsere Kids-Kampagne, damit Kinder und Jugendliche auch an Weltpolitiker schreiben können. Der Weltzukunftsrat arbeitet vor allen Dingen an der Erarbeitung von zukunftsfähigen Maßnahmen und ihrer Umsetzung. Und mir wurde oft gesagt, dass viele Organisationen in der Politik tätig sind, aber viele tun das leider nur indirekt. Nicht wie die Lobbyisten, die das direkt machen. Die arbeiten mit den Abgeordneten, um wirklich auch politische Veränderungen umzusetzen, zum Beispiel zum Schutz der biologischen Artenvielfalt. Die Arbeit ist vielleicht ein bisschen langweilig und man muss einen sehr langen Atem haben, aber diese Arbeit ist absolut wichtig. Martin Luther King sagte nochmal, Gesetze bewegen nicht unsere Herzen, sondern sie halten die auf, die herzlos sind. Eine Herausforderung für uns ist dieser Konflikt zwischen menschlicher Entwicklung, der Modernisierung und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Umfragen haben aber gezeigt, dass die Mehrheit in vielen armen Ländern für Globalisierung sind, aber sie kennen auch die Kosten und die Nachteile. Der Pionier aus Malaysia für Verbrauchrechte Anwar Faisal hat gesagt, dass viele Arme immer noch vertrauen, dass die Industrieländer schon alles richtig machen. Sie möchten glauben, dass Globalisierung wirklich das heißt, was ja das Wort anscheinend bedeutet. Das ist die Destillierung der Interessen aller Menschen auf der Welt. Aber dieser Glaube wird jetzt zerstört, denn die Realität sieht doch ganz anders aus. Für die arme globale Mehrheit sind die Kosten der Marktwirtschaft schließlich so hoch geworden, denn es gibt immer mehr Kraftstoff- und Lebensmittelkosten, Wasserknappheit und Umweltprobleme. Ich habe gesehen, dass die Kosten-Nutzen-Analysen auch manipuliert werden, um infrastrukturellen Größenwahn zu rechtfertigen. Wir haben ja einen großen Dammbau in Indien gesehen und wir haben den alternativen Nobelpreis an Medapatka verliehen im letzten Jahr. Ich hatte davon, war davon ausgegangen, dass diejenigen, die Land aufgeben mussten, umgesiedelt wurden. Natürlich wären dann immer noch die riesigen kulturellen und spirituellen Kosten der Umsiedlung. Aber die Realität war sogar noch schlimmer. Nur in einem einzigen Fall seit der Unabhängigkeit von Indien waren diejenigen, die evakuiert worden waren, auch wirklich umgesiedelt worden auf gleichwertigem Land und Grundstücken. Alle anderen Millionen, die enteignet wurden, wurden betrogen, lebten jetzt in Flüchtlingscamps, auf schlechteren Land oder wurden einfach in alle Winde zerstreut. Das ist leider sehr oft der Fall, wenn Vielfalt zerstört wird. Die humanen und die anderen Kosten sind viel größer als das, was gesagt wird, aber die Profite und die Vorteile werden oft maßlos übertrieben und vielleicht auch sogar erfunden. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich sehe auch in der zivilen Gesellschaft, in Nichtregierungsorganisationen, ja, die Solarenergie muss günstiger werden. Aber Wirtschaft ist keine Wissenschaft, sondern es ist eine Ideologie, die diejenigen unterstützt, die schon an der Macht sind. Das, was ja zu teuer ist, ist nicht die Verwendung der Sonne mit dem, was technisch möglich ist. Und das ist eine tägliche politische Entscheidung. Wir verschwenden täglich riesige Mengen an erneuerbaren Ressourcen. Die Naturgesetze können nicht wichtiger sein als die Gesetze der Gewirtschaft. Man kann zwar mit Gläubigern verhandeln, aber das größte Katastrophe, die einem Land passieren kann, ist natürlich, dass der Staat bankrott geht. Das ist schon passiert und die Folgen wurden in einer Generation oder sogar kürzer überwunden. Man kann mit Gläubigern natürlich verhandeln, aber nicht mit einem schmelzenden Eisberg. Der Verlust der von traditionellen Fähigkeiten, die nicht auf den Märkten gebraucht werden, ist ein Risiko, wenn all die, die in den Markt gedrängt werden, nur noch nach Wachstum gezählt werden. Die Zerstörung von Qualifikationen wird dann wieder überdeckt mit einer neuen Kategorie von Halbfacharbeitern. Das sind nur die Maschinenbediener, die keine traditionellen Kenntnisse mehr haben. Die eng gefassten Kenntnisse derer, die sich als so fähig betrachten, dass sie die Blaupausen des Lebens schreiben, ist wirklich besorgniserregend. Unser Preisträger Amory und Hunter Lovins, die oft mit Konzernen arbeiten, waren überrascht, wie engstirnig die sogenannten Experten sind. Sie glauben, dass sie wirklich den Hochpunkt der industriellen Modernität darstellen, aber sie bewahren eigentlich nur das Primitive in der Industrie. Sie sehen die Menschen als Maschinen und treffen die völlig falschen Annahmen darüber, wie diese arbeiten. Und wir wissen natürlich auch, dass es auch einen Verlust der Nachhaltigkeit gibt. Und das dem geht diese Ideologie gegenüber, dass man sagt, gut, auch wenn wir da ein bisschen verlieren, können wir das ja immer wieder irgendwie anders herstellen. Die Naturwissenschaftler glauben, dass der Zerfall der ersten Schritte, also dass man etwas einmal tun kann und dann etwas anderes dabei drauf geht, dass man immer glaubt, dass man das später wieder herstellen kann. Wenn man sich selber als Teil eines Größeren sieht, dann ist man sehr vorsichtig. Aber wenn man glaubt, dass man selber die Krone der Schöpfung darstellt in einem Universum, das eigentlich nutzlos ist, dann kann man sie nicht mehr aufhalten, weil sie glauben, dass sie alles können. Und wenn sie dann zufällig ein oder zwei Arten zerstören, dann können sie ja immer noch später diese Arten wieder klonen. Wir müssen diese Extremisten in der Wissenschaft entwaffnen, die im Moment die Menschheit sehr viel stärker bedrohen als alle anderen religiösen Fundamentalisten. Wir haben zumindest einen gemeinsamen Wert. Das ist unsere Verpflichtung, eine bessere Welt unseren Kindern zu übergeben. Das ist eine politische und eine moralische Verpflichtung. Wie gesagt, die Gesetze der Natur sind wichtiger als die Gesetze der Wirtschaft, weil sie die Rahmenbedingungen für unser Leben darstellen. Das Chaos des Klimas ist nicht nur eine zusätzliche Bedrohung für die biologische Artenvielfalt, sondern wird auch andere Bedrohungen immer schwerer für uns machen. Zum Beispiel die Urvölker, die nur durch Flüsse erreichbar sind, die haben gesehen, wie ihre Welt quasi zusammenbrach, als die Flüsse austrocknen. Es ist klar, dass wir noch nicht mal ernsthaft die Kosten benennen können und die Größenordnung des Wandels, den wir brauchen, um eine Klimastabilität zu erreichen und auch dieses Fair zu erstellen. Auch das höchste Gebäude bricht zusammen, wenn das Fundament nicht stabil ist. Heute basiert Freiheit, Sicherheit und die Rechte aller zukünftigen Generationen auf der Bedrohung unseres Tuns und Nichttuns. Aber Lösungen sieht man überall. Man kann zum Beispiel aufbauen auf Gegenseitigkeit und Zusammenarbeit. Wir können unsere Produktion und unseren Verbrauch verändern, zum Beispiel aufgrund des Kreislaufmodells von Professor Michael Braungart in Deutschland entwickelt, Wiege zur Wiege. Wir können einklagbare Menschenrechte durchsetzen, das Menschenrecht auf Wasser und Ernährung, wie zum Beispiel unser Preisträger Maud Barlow und Francis Moller-Peters gemacht haben. Wir können biologische Artenvielfalt und kulturelle Vielfalt überall schützen, indem wir die Monokulturen des Kopfes bekämpfen. Wir können den zukünftigen Generationen Werte, Traditionen und Institutionen weitergeben, die das Blühen alles Lebens unterstützen und nicht bedrohen. Wie der britische Premierminister Gordon Brown kürzlich gesagt hat, definieren die politischen Führer die Realität. Wir sind jetzt vor großen Herausforderungen, aber um Reverend William Ellery Channing zu zitieren, es gibt Zeiten in der Geschichte, wenn die höchste Weisheit es darstellt, sich etwas zuzutrauen. Dankeschön.
Thank you very much.
Vielen Dank, Jakob. Wir kommen jetzt zur nächsten Präsentation. Dr. Hans Herren. Er ist der Präsident des Millennium Instituts in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat sich in seinen Studien in Ergonomie und Etymologie spezialisiert. Das war in Zürich. Aber es ist besonders bemerkenswert, dass er 27 Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet hat. Und er hat eine Reihe von Preisen erhalten, so zum Beispiel den World Food Prize. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften der USA und der Akademie der Entwicklungsländer. Er ist außerdem der Vizepräsident des ASTD-Institutes und Sie haben das Mikrofon.
Thank you for the introduction. Dear friends.
Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um hier über Themen, über Vielfalt und Komplexität zu sprechen. Ich spreche jetzt auf Grundlage meiner eigenen Erfahrung, meine Arbeit bei der Verwendung dieser Vielfalt zum Wohle der Menschen und für die Lebensmittelsicherheit. Ich möchte kurz nur das hier ansprechen. Einige Themen haben mit der Kultur zu tun. Und dann, wir haben ja leider nur sehr wenig Zeit, deswegen schauen wir mal, wie viel ich dann tatsächlich darüber sagen. Und dann möchte ich auch kurz eine Schlussfolgerung ziehen. Im Workshop heute Nachmittag oder später am Vormittag werden wir dann mehr über das IAASTD-Forschungsprojekt sprechen. Das ist eigentlich eine Hauptveränderung in der Landwirtschaft. Es geht nicht darum, wieder zur Tagesordnung zurückzukehren, sondern etwas zu verändern. Und da sprechen wir dann noch später drüber in unserem Workshop später. Bei der Landwirtschaft haben wir einige Brüche. Tut mir leid, dass die Qualität der Folie nicht so gut. Also wir haben einige Brüche. Und vor allen Dingen die Landwirtschaft und die Umwelt, da ist es, gibt es einen Bruch. Und es gibt aber auch einen Bruch zwischen Verbrauchern und Landwirten. Und dann gibt es noch Probleme zwischen Land und Stadt. Und dann auch bei den politischen Maßnahmen und den Erwartungen, was diese Maßnahmen eigentlich erzielen sollten. Große Probleme, die schon eine lange Zeit vorlagen, die aber auch wichtig sind für die Themen, die wir in diesen Tagen hier besprechen. Wenn wir uns mal Landwirtschaft und Umwelt zuerst ansehen, Wasser, Energie, Energieverwendung in der Landwirtschaft, das ist ja im Grunde ein System, das in Konkurs gegangen sind, Themen mit der biologischen Artenvielfalt, Boden, wir verlieren Boden sehr schnell. Dann gibt es Probleme, wie wir die Produktivität und die Nachhaltigkeit steigern können. Und der letzte Punkt kann man leider nicht lesen. Da geht es um die Ökosystemleistungen und um die Multifunktionalität in der Landwirtschaft. Dann die Brüche zwischen Verbrauchern und Landwirtschaften. Alle wollen heute billige Lebensmittel kaufen. Und so deswegen sind viele Landwirte in Konkurs gegangen. Also wir wollen natürlich nicht mehr viel Geld ausgeben. Und um steigende Häuser, Immobilienpreise beschwert sich eigentlich niemand. Aber bei den Lebensmitteln, auch die Leute, die eigentlich genug Geld haben. In den letzten Wochen in den USA sind die Leute rausgegangen und haben riesige Säcke Reis eingekauft im Supermarkt. Wie kommt denn das? Ich meine, wenn da diese Ausbrüche, diese Aufstände in Haiti passieren, verstehe ich das. Aber in den großen Städten in den USA und hier in Europa ist das doch total verrückt. Die Leute können sich ja leisten, eigentlich mehr zu bezahlen für Lebensmittel. Und dann würde auch die Landwirtschaft überleben. Und in der Landwirtschaft, das sehen wir alle, da müssen wir nachhaltig sein. Wir müssen uns um den Boden und um die Menschen kümmern. Probleme. Die Leute kennen nicht die wahren Kosten der Lebensmittel, weil sie natürlich mit Steuern sehr belastet sind. Und die Verbraucher hatten auch Probleme mit der Lebensmittelqualität. Es gab all diese Skandale. Sie haben kein Vertrauen mehr. Und das muss natürlich erst einmal wieder aufgebaut werden durch bessere Systeme, qualitätssichere Systeme von der Produktion bis zum Verbraucher. Und die politischen Maßnahmen, die Erwartungen, also es gibt nicht genug Investition in Forschung und Entwicklung und auch die Nachhaltigkeit muss gesteigert werden in der nachhaltigen Landwirtschaft. Ökobilanzen, das sind zwar auch neue Punkte, aber wir brauchen mehr wissenschaftliche Unterstützung, um die Welt zu ernähren. Dann ein Mangel an Investitionen. Es gibt immer noch viele arme Menschen und deswegen haben wir auch diese Aufstände, dass die Leute die Supermärkte plündern, weil sie eben natürlich Hunger haben und weil sie dann Raubkäufe machen für Reis zum Beispiel. Nicht ausreichende Investitionen in der Infrastruktur, um wirklich sicherzustellen, dass die Landwirte das, was sie herstellen, auch auf den Markt kommen. Und das Problem, wenn sie ein Landwirt sind im Norden, wenn sie produzieren, wie kommen ihre Produkte auf den Markt? Wo ist der Mehrwert? Wie kommen die Lebensmittel in die Städte, in den Entwicklungsländern? Manchmal ist es einfach günstiger, etwas zu exportieren mit Subventionen und die Landwirte auf dem Land wissen einfach nicht, wie sie ihre Produkte an die Verbraucher bringen sollen. Dann Handelsprobleme, die gibt es natürlich auch. Wie können wir wirklich ein Handelssystem erreichen, das die Ärmsten unterstützt und so, dass nicht nur einige Landwirte davon profitieren? Das sind eigentlich die Hauptprobleme und dazu komme ich später noch zurück. Jetzt möchte ich kurz darüber sprechen, Schädlinge in Afrika, die haben zu großen biologischen Problemen geführt und dann müssen wir natürlich uns kümmern, wie wir die lösen. Wir sollten uns dabei aber nicht im Kreis drehen, sondern neue Lösungen erforschen. Also auch der Maisschädling, da müssen wir dann auch sehen, was wir da tun können. Es geht um 200 Millionen Menschen in Kasaa, in Afrika, aber das gilt auch genauso gut für die Sahelzone. Vor ein paar Jahren wurde dieses Insekt eingeführt nach Afrika durch Leute, die nur Gutes wollten. Das waren Tierzüchter, die die Kassara-Produktion in Afrika eigentlich steigern wollten. Die haben das aus Lateinamerika eingebracht, aus Paraguay. Und das wurde gegen alle Regeln der Kunst nach Afrika importiert. Und auf diesen Pflanzenteilen gab es dann diese Insekten. Und die stellten eine Bedrohung her für die Lebensmittelversorgung auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier ganz unten in der Ecke, das ist auch ein Schädling, der eingeschleppt wurde. Und der Mehlkäfer hier, also ein Millimeter ist der nur klein. Dieses Insekt hat eigentlich die gesamte Lebensmittelproduktion in Afrika bedroht. Also aus Lateinamerika, dann nach Afrika gekommen und in Afrika hat er sich verbreitet. Kasamigabak, Maniok Schmierlaus. Das ist vielleicht ganz hilfreich für unsere Dolmetscher. Also im ganzen Kontinent verbreitet. Und das Gebiet ist 1,5 Mal so groß wie die USA. Also kein kleines, begrenztes Gebiet, sondern ein Riesengebiet. Hier Dhaka auf der einen Seite sehen Sie. Und schließlich haben Sie völlig zerstörte Felder, die hinterlassen wurden. So sieht das aus nach ein paar Monaten nach der Invasion dieses Insektes. Und Malawi, also hier auch riesige Schäden, die angerichtet wurden. Rechts, das ist die Pflanze, wie sie aussieht, nach dem Angriff durch diese Insekten. Hier haben wir also große Probleme und wir wollten eigentlich wieder nach Lateinamerika reisen und uns ansehen, wie dieses Insekt, wie dieser Schädling dort kontrolliert wird und das dann auch nach Afrika bringen. Das haben wir getan. Wir haben das gemacht, haben auch Insekten gefunden und dies ist einer der Nützlinge. Ein Nützling, der die Schädlinge tötet. Da kann man sehen, wie das funktioniert. Das funktioniert ja in einem natürlichen System, bis man irgendwas sprüht. Pestizide, Insektizide und dann die Nützlinge damit natürlich auch zerstört. In diesem Fall mussten wir diesen Nützling einführen, weil der noch nicht da war. Marienkäfer kennen Sie selber. Und dann haben wir schließlich diese natürlichen Feinde in großen Mengen eingeführt, vom Boden und aus der Luft. Mit allen möglichen Mitteln haben wir das gemacht, hier in Togo oder auch mit Flugzeugen, um diese Insekte, diese Nützlinge zu verbreiten, um ein Gleichgewicht zu erzielen. Das sehen Sie also hier, die Gebiete, wo wir das abgeworfen haben. Und der ganze Kontinent wurde dann durch diese einzige Wespe geschützt. Und so ist es dazu gekommen, dass die Schildlaus dann schließlich ausgemerzt werden konnte nach 12 Jahren. Das war also nach einem Jahr hier, diese Kurven. Und seit diesem Zeitpunkt ist dann alles wieder gut. Die Kosten-Nutzen-Analyse, ja, Kosten-Nutzen-Analyse in der Natur. Für jeden Dollar in diesem Projang 250 sind rausgekommen. Und das ist schon natürlich ein Riesenerfolg, solange wir die Umwelt nicht auch noch zerstören durch den Klimawandel. Also der Einsatz der Natur hat große Vorteile. Wenn Sie Chemikalien benutzt hätten, dann hätten Sie immer mehr gebraucht, sodass Ihre Rendite schließlich geringer gewesen wäre. Also wenn man diese Vielfalt einsetzt, kann das sehr sinnvoll sein, wenn man so Probleme hat. Und das wurde von Menschen geschaffen, die ja oft diese biologische Schädlingskontrolle selber kennen und die genau wissen, die lokale Kenntnisse haben und genau wissen, wie man das aufrechterhalten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach Chemikalien einsetzen, einfach so ohne nachzudenken, sondern wirklich gut überlegen, was wir tun können. Das andere Programm geht um Mais. Da geht es auch wieder darum, dass man die Vielfalt einsetzen kann, ohne dass man eines von einem Kontinent auf einen anderen überträgt. Wie kann man etwas einsetzen, was ein großes Problem war? Also die Landwirte hatten ja schon die einzelnen Elemente, aber sie wussten nicht genau, wie sie das zusammenbringen könnten, dass sie da auch Probleme haben, und zwar Fertilität des Bodens, Unkraut, Stambora, aber auch die Produktivität, wie sie eben nicht nur die Anbaufrüchte erhalten können, sondern auch die Tiere und die Umwelt. Also hier ist jetzt eine Umgestaltung des Puzzles, und hier sehen Sie im Hintergrund, dass Sie die Felder haben, auf denen das Vieh grast, und da gibt es normalerweise immer Probleme mit Insekten und Unkraut hier in den Maisfeldern, aber auch ein Problem mit der Fertilität, denn es gibt wenig Dünger oder Kompost. Und hier haben Sie die Bohrkäfer, und da gibt es auch wieder andere Insekten, die diese Bohrkäfer dann kontrollieren können. Es ging eigentlich darum, unterschiedliche Pflanzen zu finden, die entweder Insekten anziehen oder abstoßen. Also die Nützlinge wollen sie natürlich anziehen und die Schädlinge wollen sie abstoßen. Und die Wissenschaftler haben dann herausgefunden, dass einige Gräser, die die Farmer anbauten für das Vieh, für die Schädlinge sehr attraktiv waren. Also die legen Eier ab, vermehren sich aber trotzdem nicht weiter. Aber deswegen schützen sie sich eher auf das Unkraut. Und dann hat man herausgefunden, dass andere Pflanzen wie Desmodium hier zum Beispiel, eine Leguminose, auch für die speziellen Insekten sehr attraktiv ist. Die Leguminose versorgt aber den Boden mit Stickstoff. Und das ist wie eine Art Dünger. Und die Früchte gehen dann auch wieder als Nährstoff in die Wurzeln der Maispflanzen ein. Und das unterdrückt dann auch das Unkraut. Und das war eine Erkenntnis, die sich zukünftig ergeben hat. Aber jetzt haben wir ja ein fantastisches System. Da haben Sie also Mais in den kleinen Feldern. Und sie haben dann diese Pflanzen in der Mitte, und die natürlichen Feinde werden rausgedrängt. Und um den Mais herum haben sie das Gras, das wie eine Falle funktioniert. Also die Insekten fliegen da rein und bleiben dann da, und dann gehen sie aber nicht mehr an den Mais. Das ist ein System, das in den letzten 15 Jahren in Kenia, Nairobi entwickelt wurde, und es funktioniert. Das Problem ist, dass es nicht genug Finanzen gibt, das an die Landwirte auch zu bringen. Sehr schwierig, das zu verbreiten. Andere Leute versuchen gleichzeitig einen BT-Mais zu entwickeln und geben Millionen dafür aus. Also dies hier ist eine Methodik, damit kann man aber kein Geld verdienen. Deswegen wird sie nicht verbreitet. Und Sie sehen hier die Unterschiede. Also dies ist hier rechts das Unkraut, aber links sehen Sie, dass das Unkraut völlig unterdrückt wurde, die silafarbenen Pflanzen. Sie sehen Mais sehr klein, fast abgetötet. Also der Unterschied dazwischen, wenn man was richtig macht, mit der Vielfalt arbeitet, die ja schon besteht, und das Ganze nur etwas umgestaltet, ist doch ganz klar. Also gute Wissenschaft mit den Kenntnissen der Landwirte kann dazu beitragen, fast alle Probleme zu lösen. Klimawechsel haben wir uns auch vorhin schon angesehen. Wenn Sie Klimawandel haben, haben Sie entweder zu viel Feuchtigkeit oder nicht genug. Und Systeme, die widerstandsfähig sind, weil Sie hier die normalen Pflanzen haben, die haben eine bessere Chance zum Überleben. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert. Und Sie sehen ja hier, dass die Felder, also Mais wurde hier angebaut und drumherum alles grün, aber überall sonst war schon alles braun. Also man kann sehen, dass der Boden mehr Wasser gehalten hat. aufgrund dieser guten Praktiken. Und wenn wir wissen, dass sie sehr viel Land verlieren, dass immer mehr Land zerstört wird, warum? Weil wir glauben, dass die Monokultur was Gutes ist. Man bekommt hohe Erträge, aber alles andere ist natürlich negativ. Und eine Mischkultur, die hilft ihnen im Grunde. Die hilft ihnen, dass ihr Boden gesund bleibt und auch, dass ihre Erträge entsprechend hoch sind. So, ein paar Minuten habe ich nur noch, da muss ich mich beeilen. Also, was haben wir daraus gelernt? Also ganz wichtig müssen wir das sehen im Rahmen von Planet Diversity, von unserer Konferenz hier. Und rot habe ich die Lektionen hier für Sie gekennzeichnet, die besonders wichtig sind. Es zahlt sich aus, wenn man Zugang zu biologischer Vielfalt hat. Wie wäre es gewesen, wenn wir diese Wespe in Lateinamerika nicht gefunden hätten? Dann hätten wir eigentlich die Anbaupflanze in Afrika komplett verloren. Also dank der Kenntnisse der Landwirte in Lateinamerika konnten wir diese Lösung finden und das Problem in Afrika lösen. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass es Bereiche gab, da haben wir versucht, diese Insekten in Lateinamerika zu finden und da war nur noch industrieller Anbau. Wir konnten die Verwandten von Cassada da einfach nicht finden, diese Günstlinge, die wir suchten. Das war hier jetzt in Mexiko. Da hatten wir diese Nützlinge gesucht zwischen Mexiko und Paraguay und in Paraguay haben wir sie dann schließlich gefunden. Wir wussten aber nicht, dass Paraguay das wichtige Land für uns darstellte. In einigen Bereichen wurden Pflanzen schon von Botanikern vor 50 Jahren beschrieben, aber die gab es nicht mehr. Da gab es nur noch riesige Städte, Vororte, Fabriken, auch sogar eine Düngemittelfabrik. Und es ist wichtig, Zugang zu biologischen Artenvielfalt zu haben, das vor Ort zu belassen und nicht nur ein Loch irgendwo in den Boden zu buddeln, da oben in der Arktis und das Saatgut aufzubewahren. Also ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn wir später alles schmelzen haben durch den Klimawandel. Wir müssen alle Beteiligten mit einbeziehen, denn auch die Politiker. Wir brauchen bessere politische Maßnahmen und sie können natürlich die Forschung von Grund auf aufbauen. Aber das hilft ihnen alles nichts, wenn die Politiker sich nicht beteiligen. Deswegen müssen sie jetzt die Politiker anschieben. Ich habe das selber gemacht, 27 Jahre lang. Und wir müssen die Politiker auch wirklich überzeugen, dass sie nachhaltige Methoden anwenden müssen. Und diese Nachricht muss auch bei den Landwirten ankommen. Und dann Punkt 8, adaptive Kontrolle unter Beteiligung und die Methoden sind vielleicht auch wichtig. Die Menschen, die Landwirte müssen sich beteiligen an diesem ganzen Kreislauf. Sie müssen selber forschen und entwickeln. Aber das muss natürlich in einen anderen Rahmen gestellt werden mit Forschungsinstitutionen und die müssen zusammenarbeiten. Und diese adaptive Kontrolle und Steuerung, das brauchen wir, sodass die Kenntnisse der Landwirte auch mit in das System eingebracht werden und überall verwendet werden können, auch bei den Produktionssystemen. Also für mich persönlich bedeuten all diese Lektionen, dass noch sehr viel mehr Arbeit vor uns liegt, um sicherzustellen, dass wir hier den wirtschaftlichen Aspekt in der Landwirtschaft verändern. Und ich verteidige immer den Gedanken, dass wir wirklich auch unsere Einstellung zur Landwirtschaft verändern müssen, unsere Einstellung zu dem, was die Produkte, die Erträge der Landwirtschaft sind und auch die Verbraucher müssen sich sehr viel mehr beteiligen. Denn ich denke, dass die Veränderungen in den Produkten nur kommen, wenn die Nachfrage sich ändert. Und solange es den Leuten egal ist, was sie essen, also ich spreche nicht hier zu Ihnen, sondern Sie sind ja alle schon die Leute, die das wissen, aber vielleicht sollten wir das auch mal verbreiten, vielleicht sollten wir das an andere Bevölkerungsgruppen bringen, die nicht wissen, was passiert, die einfach nur billiges Essen haben wollen. Aber die wissen nicht, wie viel das bedeutet an Folgekosten für die Gesundheitsvorsorge, Steuern und wie viel das die zukünftigen Generationen kostet im Rahmen von Gesundheitsvorsorge und Steuern. Das waren natürlich nur einige Beispiele hier und wir werden ja später in den Workshops noch darüber sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus